Gleich geht's los mit der neuen Folge Fritz und Stroh, die Fußballshow, mit folgenden Themen. Herber Dämpfer gegen Ecuador. War das wirklich nur ein Ausrutscher?
Keine unnötige Startelf-Rotation, aber warum wechselt Nagelsmann dann wild im Spiel?
Neuer in der Kritik, waren die Gegentore haltbar?
Die Defensive macht mal wieder Sorgen, wie soll das gegen die großen Gegner werden?
Und die Formkrise hält weiter an. Haben Musiala und Wirtz ihren Zauber verloren?
Fritz und Stroh, die Fußballshow.
Fritz und Stroh. Damit hallo und herzlich willkommen aus dem heißesten Podcast-Studio des Landes. Ja. Sind wir hier für euch wieder am Start. Am offiziell heißesten Tag aller Zeiten in fucking Deutschland. Das ist kein Witz. Wir sitzen hier am 26.06. 19.20 Uhr Ortszeit und es ist der fucking heißeste Tag aller Zeiten in Deutschland. Und trotzdem sitzen wir für euch am Mikrofon. Das möchte ich hier nur mal direkt eingangs sagen. Mein Name ist Max Fritsching. Der Schwitzer neben mir ist Michael Strohmeier.
Ja, ich sag's wie es ist. Du bist für mich ein Schneeflöckchen. Wir hatten auch früher schon warme Sommer. Und auch schon mal mehr als 30 Grad. Stellen sich alle meiner Meinung nach nur an.
Ja, früher war alles aus Holz und sowieso alles besser. Das, ja. Das wissen wir doch.
Ich muss mal kurz wenigstens disclaimen, dass das ein Scherz meiner Seite war und ich kein Klimawandelleugner bin.
Meinst du, das haben jetzt Leute gedacht?
Boah, weiß ich nicht. Vielleicht haben einige von meinen konservativ fragilen Männerfreunden, die unter das Corinna-Reel mit dem Jubel auf den Pressetribünen, die da drunter kommentiert haben, vielleicht hören die zum ersten Mal rein.
Ja,
und dann fühlen die sich abgeholt.
Ja, das stimmt.
Große Überschneidung.
Ich glaube nicht, dass die generell zur Community gehören. Von daher, nee. Ja, die Leute, die uns länger hören, die wissen das natürlich hier.
Ja,
von
klar.
Daher, hier ist sowieso immer 90% Ironie. Also hier ist nie etwas ernst gemeint.
Hier ist immer, immer mehr Prozent an Ironie als Temperatur im Raum.
Ja. Also heute ist auf jeden Fall der heißeste Tag aller Zeiten in Deutschland und es ist Tag 1 nach dem Ecuador-Debakel, Michael. Das Ecuador-Debakel.
Fußballerisch einer der kühlsten Tage des Jahres, würde ich sagen, was die deutsche Nationalmannschaft angeht. Ja, gestern war eins dieser Spiele, wo man sich wirklich mal auch hinterfragen muss, warum man lange aufbleibt für, in Anführungsstrichen, sowas.
Das ist richtig. 22 Uhr unserer Zeit hat das Spiel begonnen und ging dann dementsprechend bis fast Mitternacht. Ja, wir haben es uns natürlich um die Ohren geschlagen den Abend und sind mit keinem guten Gefühl ins Bett gegangen. Das kann man, glaube ich, ganz, ganz frei raus sagen. 2-1 gewinnt Ecuador gegen Deutschland. Es war sportlich natürlich nicht mehr relevant für die Gruppe aus deutscher Sicht. Der erste Platz war so oder so schon eingetütet. Für Ecuador ging es um nichts weniger als alles in diesem Spiel. Also sie mussten gewinnen, sonst könnten sie die Koffer packen. Und mit dieser Einstellung ist Ecuador auch in das Spiel gegangen. Und die deutsche Mannschaft ist damit außer vielleicht in den ersten 5 Minuten nicht klargekommen in diesem Spiel.
Ja, vielleicht als auch noch als Vorgeplänkel vor diesem Spiel war ja die große Frage, wie nutzt Julian Nagelsmann dieses Spiel, dieses sportlich bedeutungslose Spiel? Was macht Julian Nagelsmann? Lässt er diejenigen spielen, die sonst vielleicht nicht auf Spielzeit kommen, damit sie auch ins Mannschaftsgefüge, in den Turniermodus kommen? Lässt er die Protagonisten weiter einspielen? Ein paar Entscheidungen sind ihm abgenommen worden. Nathaniel Brown, angeschlagen mit Adduktorenproblemen, wurde durch David Raum ersetzt. Und Nico Schlotterbeck, das bittere Turnier aus, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Dafür Antonio Rüdiger erwartungsgemäß in der Startformation. Ja. Ansonsten Julian Nagelsmann mit dem Argument, ich möchte, dass die Spieler, die erste Elf, dass die Chance haben, sich weiter einzuspielen. Deswegen auch UNDAF weiterhin draußen. Und da muss ich sagen, erster Gedanke von mir, damit mache ich mich nicht beliebt, absolut richtig. Ich hatte es, glaube ich, ich weiß nicht, ob es im letzten oder vorletzten Auftritt uns von uns, weil wir nehmen mittlerweile so oft auf, dass ich schon die Aufnahmen nicht mehr auseinanderhalten kann.
Es verschwimmt. Es schweißt so alles zusammen zu einem großen Klumpen Podcast.
Die Grenzen draußen, zwischen den Realitäten.
Wie da draußen die Käsebällchen auf der gemischten Platte, die schmelzen auch zusammen. So wie das hier, was wir hier machen.
Aber ich meine, ich habe es da auch schon gesagt, dass ich es absolut richtig finde, Dennis Undorf weiter in seiner Rolle zu behalten als Joker und da jetzt nicht irgendwie ihn von Anfang an spielen zu lassen. Weil man ihn halt als, also du kannst mit ihm halt immer super nachlegen.
Ja, absolut. Also du hast ja diese Konstellation etabliert in den ersten beiden Spielen und warum dann auf Krampf etwas ändern, was ja offensichtlich sehr gut funktioniert hat in den ersten beiden Spielen. Und ich konnte auch die Argumentation von Nagelsmann völlig nachvollziehen, der gesagt hat, wir wollen jetzt wirklich nur die Positionen ändern, die wir müssen, weil wir Verletzungsprobleme haben. Alles andere bleibt so, wie es ist und soll sich weiter einspielen. Bin ich absolut fein mit gewesen. Aber warum zur Hölle wechselt Nagelsmann im Laufe der zweiten Halbzeit dann derartig wild, dass man wirklich teilweise den Eindruck hatte, das ist jetzt gerade irgendwie Testspiel gegen Albanien an einem verregneten Novemberabend irgendwo mit so einem bedeutungslosen Länderspiel. Er wird wild durchgewechselt, da Minuten verteilt, ne? Also wirklich gesagt, komm, der noch mal rein, der die Minute, jeder noch irgendwie in einen Satz. Also da waren dann nachher Ciao, Bayer, Groß, alle drauf. Man wusste auch nicht mehr so richtig, wo sind jetzt überhaupt die Positionen für die in der Formation und was ist das überhaupt für eine Formation, was da noch gespielt wird dann in der zweiten Halbzeit. Deswegen, also das ist in sich inkonsequent gewesen in meinen Augen, was Nagelsmann da gemacht hat. Also wenn du vorher sagst, ich will nicht viel ändern, also ich will eigentlich gar nichts ändern, was ich nicht ändern muss, aber dann im Spiel völlig die Struktur verliert mit seinen Wechseln, das kann ich nicht verstehen, weil er hat sich an seine eigene Vorgabe nicht gehalten.
Ja, was mich halt auch verwundert hat, war, wen er für wen gebracht hat. Ne? Also klar, gut, Stiller für Pavlovic ist ein für mich nachvollziehbarer Wechsel. Ciao für Kimmich auch. Weil
aber warum Kimmich raus? Das ist doch die Frage. Also ja, der war nicht verletzt. Warum? Also ein Kimmich ist doch nun wirklich die Belastung gewöhnt innerhalb einer Saison. Der macht jede Saison, macht er seine 50, 60 Spiele. Ja. Also warum ist es denn jetzt nötig, die 30 Minuten von der Uhr zu nehmen für einen Mann wie Kimmich? Warum?
Ja, aber Belastungssteuerung vielleicht tatsächlich?
Ja, aber also das ist doch, also innerhalb eines Turniers, wo jetzt auch die Pausen größer waren zwischen den Spielen, einen so erfahrenen Mann, der die Belastung nun wirklich ab kann und auch nicht dafür bekannt ist, sehr verletzungsanfällig zu sein. Warum musst du denn auf Krampf da eine Belastungssteuerung reinkriegen?
Naja, also ich weiß nicht ganz genau. Ich meine, dass das dass Nagelsmann das im Interview, auf das wir übrigens auch noch kommen werden später, das Interview nachher bei Magenta, hat er wohl gesagt, dass das mit Kimmich so abgesprochen war, dass irgendwann im Laufe des Spiels Ciao für ihn kommt. Daher verstehe ich das, wenn man sagt, pass auf, ich will heute dem Malik Ciao für die Position Spielpraxis geben, dann nehme ich ihn runter. Das finde ich in Ordnung. Was ich nicht weniger verstanden habe, war Undorf für Havertz, weil ich fand die Grundidee, dass man Undorf einsetzt als Support für Havertz oder um Havertz herum, eigentlich immer charmanter, gerade bei so einer kompakten Defensive und gerade in der Situation, wo wir gleich auch sicherlich nochmal drüber sprechen werden, dass die Kreativkräfte da vorne aktuell gar nicht so kreativ sind. Bayer für einen Mecher. Und dann Groß für Wirtz.
Ja, also dann erst 10 Minuten später kommt dann derjenige, der das dann quasi wieder komplettiert. Dann ist natürlich Groß auf die 6 gegangen und Bayer dann auf außen.
Aber dann nimm doch Wirtz raus für Bayer.
Ja, also das meinte ich auch eingangs mit den völlig vogelwilden Wechseln, die diese ganze Formation völlig destabilisiert haben. Also konnte ich null nachvollziehen, vor allen Dingen in einer Situation, wo es ja zu dem Zeitpunkt dann auch 1-1 stand und dann ja später 2-1 für Ecuador. Also du brauchtest ja sogar noch zwingend ein Tor, um nicht zu verlieren. Ja. Das war mit dieser Formation nicht mehr möglich. Also da habe ich auch wirklich in der Schlussphase nicht mehr die Möglichkeit gesehen, dass da noch ein Tor passiert.
Ja, du hast ja auch gar keine Option mehr gehabt. Du hast ja bis zu 73. alle Wechsel verballert und danach ist das 2-1 gefallen und dann guckst du in die Röhre.
Ja, also Fangen wir vielleicht mal vorne an, ne? Reden wir vor allen Dingen über die
Tore. Reden uns in Rage, jetzt schon.
Ja, aber muss ja auch raus. Also ganz ehrlich, ich bin regelrecht sauer. Also ja. Das ist wirklich in sich eine so beschissene Leistung gewesen und so inkonsequent von Nagelsmann selbst, dass nimmt natürlich schon ein bisschen die Euphorie raus, die man sich eigentlich aufgebaut hat nach den ersten beiden Spielen. Fangen wir aber mal vorne an, denn es ging ja eigentlich richtig gut los. Ne? Also ich sagte ja eingangs, die ersten 5 Minuten können wir rausnehmen von der Kritik.
Es ging richtig gut los. Ja. 3 Minuten, super.
Ja, aber ne, Start ins Spiel, top. Also ich meine, da hat man ja auch schon andere Zeiten gesehen, wo dann irgendwie nach wenigen Minuten schon alles am Einbrechen war. Ja. Start ins Spiel, super. Direkt eine Ballkontrolle gehabt. Es war Tiefe im Spiel, es ging nach vorne, es wurden direkt Chancen rausgespielt und 2. Minute direkt 1-0 durch ausgerechnet Leroy Assis Sané. und dann aber natürlich mit dem kleinen Plot-Twist an der Geschichte, dass das Tor niemals hätte zählen dürfen.
Nie im Leben.
Absolut hohes Bein von Pavlovic vorher war. Insofern auch völlig unklar, warum der VAR das nicht zurückgeholt hat.
Ich finde das Absurde an der Situation war ja, dass es nicht nur einfach nur hohes Bein war, sondern er den Gegenspieler auch noch trifft. Und ja, damit ist es ja, ja sogar gefährliches Spiel.
Ja, also ganz klares Foulspiel von Pavlovic. Also insofern, geschenktes Tor. Es hätte niemals sehen dürfen. Es ist völlig unklar, was der VAR da gemacht hat. Also ich weiß nicht, was sie da im VAR-Room gemacht haben, ob sie da, keine Ahnung, Kanasta gespielt haben oder die Reels durchgescrollt haben. Auf jeden Fall haben sie nicht aufs Spielfeld geguckt.
Ja, aber man muss dazu sagen, das hat die Ecuadorianer nicht lange verfolgt, weil die deutsche Nationalmannschaft mit dem 1-0, warum auch immer, komplett den Faden verloren hat. Also man hat sich plötzlich unter Druck setzen lassen, man hat keine Lösungen gefunden im Pressing. Dann verliert, ich glaube, Pavlovic? Nee, Mecher verliert.
Mecher vor dem Ausgleich den Ball verloren. Also
verliert den Ball.
Ja, das ist auch, das ist symptomatisch gewesen dann auch im Nachhinein für das ganze Spiel von Felix Mecher. So hoch gelobt in den ersten beiden Spielen. Aber was er sich in diesem Spiel alles an Ungenauigkeiten, an Ballverlusten geleistet hat und gerade vor dem Ausgleich, also er kriegt ja eigentlich einen relativ unspektakulären Ball, den er richtig schlecht annimmt, der ihm wegspringt, den die Ecuadorianer erobern und dann geht's dahin. Das war natürlich der Grundfehler an der Sache. Müssen wir da über einen Torwartfehler sprechen beim 1-1? Also es wurde viel diskutiert über beide Gegentore bei Manuel Neuer. Findest du, da müssen wir über einen Torwartfehler sprechen?
Also ein Torwartfehler ist es nicht, weil er patzt nicht. Ich finde aber, das ist kein, also ich finde aus der Situation, der Mann schießt aus 16 Metern.
Ja, aber durch Ball, die Beine von Pavlovic, muss man sagen, sehr, sehr
aber
knapp
das ist,
auch.
Also da trennt sich meiner Meinung nach die Spreu vom Weizen. Also ein Weltklasse-Torhüter wäre zumindest eher oder weiter in der Ecke gewesen. So, ich finde, Manuel Neuer war einfach viel zu weit weg. Der hatte ja gar keine Chance auf den Ball. Also selbst wenn der Ball unpräzise gewesen wäre, hätte er ihn nicht bekommen.
Ja, ja, sehe ich auch so. Also ne, kein Torwartfehler, bin ich auch voll dabei. Das ist dann aber unglücklich und und wie du halt sagst, es war kein unhaltbarer. Aber ich frage mich dann tatsächlich an dem Punkt auch des Turniers, die Gruppenphase ist jetzt durch, schaut mal so auf die Leistung von Manuel Neuer. Haben wir den nicht deswegen mitgenommen, weil der so gut ist, dass der auch ein paar unhaltbare hält oder mal ein paar schwierige Bälle hält? Also hätte es Olli Baumann in dieser Gruppenphase schlechter gemacht als Manuel Neuer? Ich glaube nicht.
Ja, das ist übrigens auch irgendwie was sehr Entlarvendes, was Nagelsmann noch in dem Interview gesagt hat, dass er meinte, ja, Manuel Neuer hatte jetzt irgendwie keine richtige Winner-Aktion in den 3 Spielen.
Ja.
Ich meine, der hat ein paar Bälle abgefälscht nach vorne oder weggefaustet und ansonsten hat er halt kassiert.
Ja, also es war kein großer Fehler dabei. Gut, sprechen wir vielleicht gleich noch über das zweite, ob das vielleicht in Richtung Torwartfehler geht, da können wir noch drüber diskutieren. Aber sagen wir mal, bis Ausgleich Ecuador. Ja, also die Tore, die er gekriegt hat, okay, da kann man ihm jetzt keinen großen Vorwurf machen, aber er hat auch nichts großartig rausgeholt ansonsten. Ja, hätte auch Alex Nübel oder
Olli Baumann,
Jonas Obig oder Olli Baumann ins Tor stellen können. Es hätte sich nichts geändert.
Wollte ich gerade sagen. Also dieses Thema von wegen, ja, wenn so ein Manuel Neuer da steht, das
die
ist dann
Aura,
halt nochmal eine andere Aura.
Die Aura, Michael, ja, die Aura.
Ich weiß gar nicht, ob das bei Magenta war oder wo, sagte dann aber auch jemand, ja, aber diese Aura führt halt auch dazu, dass die Leute halt noch konzentrierter abschließen.
mal so, würde ich sagen. Ne? Da gibt es Spieler, die dann noch ein bisschen mehr angespornt sind und sicherlich auch Spieler, die dann mehr nachdenken, wenn so Manuel Neuer vor ihnen steht. Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, aber.
Das ist so bisher halt noch nie.
Genau, bis hierhin können wir nicht sagen, dass die Aura von Manuel Neuer irgendetwas getan hätte für unser Spiel. Ne? Also das auf jeden Fall
teilweise
bisher.
Teilweise auch Situationen, wo er das Spiel halt verschleppt.
Ja, manchmal schon. Ne? Ein bisschen Ungenauigkeiten auch. Jetzt keine groben Fehler, aber jetzt auch nichts,
wo
man sagt,
Weltklasse.
So, das ist die Extraklasse von Manuel Neuer, die wir hier noch mal gebraucht haben in dem Turnier. Ne? Also wer weiß, vielleicht steigert er sich jetzt noch in der K.O.-Phase, aber bis hierhin, naja. Ja. Dann lass uns doch direkt im Anschluss sprechen über das zweite Tor, weil das passt ja ganz gut. Beim zweiten Tor ist es so, dass da die Flanke reinkommt, am ersten Pfosten dann verlängert wird per Kopf. Manuel Neuer schon in der Bewegung war, den Ball zu fangen, weil er sich nur konzentriert hat auf den Gegenspieler, der eben vorher geköpft hat. Und dann von hinten Gegenspieler dazukommt, der den Ball wegspitzelt vor Manuel Neuer.
Und das sieht ganz, ganz schlecht aus.
Findest du?
Ja.
Ich fand seine Erklärung nach dem Tor ziemlich schlüssig, weil er gesagt hat, ich muss mich auf den konzentrieren, der da vorher den Kopf dran bekommt. Also ich muss den Ball antizipieren. Deswegen macht er auch die Bewegung, will ihn fangen. Er kann in dem Moment nicht noch den eigentlich im Rücken sehen, den eigentlich einer seiner Verteidiger, und das war Jonathan Tah in dem Moment, hätte vom Torhüter weghalten müssen. Weil eigentlich hätte es so sein müssen, dass Tah zwischen Neuer und dem Ecuadorianer stand. So hätte es eigentlich sein müssen. Tah hat aber nicht aufgepasst und hat den durchstechen lassen, sodass der eben seinen Fuß dazwischen bekommen hat. Finde ich eigentlich in der Erklärung relativ schlüssig, weil er sagte auch, ja, wenn ich jetzt in der Situation anfange, die Arme so lang nach vorne zu machen und den da so rauszupatschen, dann ist eine große Gefahr, dass er ihm vielleicht irgendjemand an den Rücken patscht oder ihn sich selber reinpatscht ins Tor und dann darüber das Tor fällt. Es ist, glaube ich, nicht so einfach, wie es von außen aussah. Da waren mehr Faktoren noch, als man jetzt vielleicht im ersten Moment gesehen hat.
Ja, also der Maßstab, den ich ansetze, muss man dazu sagen, das ist ja jetzt nicht irgendwie normaler Torwartstandard, sondern der Maßstab, den ich da ansetze, ist Weltklasse. Dafür nimmt man ihn mit. Dafür hat man eine katastrophale Situation erzeugt mit Olli Baumann in der Kommunikation. Und da erwartet man halt wirklich auch Unfehlbarkeit. Und nicht, ja, wir haben einen Torwart, der genauso hält wie jeder andere Torwart, den wir auch hätten mitnehmen können. Und wenn ich mir die Situation so ansehe, ja, keine Ahnung, vielleicht bin ich da unfair, aber ich denke mir, vielleicht der etwas jüngere Manuel Neuer hätte noch einen Schritt nach vorne gemacht. Wäre vorher am Ball gewesen, ne? Und
vielleicht mehr Risiko gegangen.
Und nicht einfach nur gewartet, weil wenn man sich das geht natürlich schnell. Aber wenn du dir die Situation anschaust, Manuel Neuer geht gar keinen Schritt nach vorne. Er steht einfach nur und hält so ein bisschen die Hand hin. Ja, Jonathan Tah verteidigt das schlecht und da werden wir gleich auch nochmal über die gesamte Defensivleistung sprechen. Trotzdem finde ich, muss Manuel Neuer sich da auch die Kritik gefallen lassen, selbst wenn seine Erklärung gut ist. Aber vielleicht hätte er vor 10 Jahren noch einen anderen Schritt rausgemacht und wäre davor am Ball gewesen.
Ja, also, ja, okay. Das würde ich auf jeden Fall gelten lassen. Da wäre er wahrscheinlich mehr Risiko gegangen in dem Moment. Ja. Das stimmt schon. Aber ich würde trotzdem auch bei dem zweiten nicht von einem Torwartfehler sprechen. Oder würdest du das anders sehen?
Ja, es ist halt so, dass Neuer einfach bei allen Gegentoren bisher entweder nichts dafür konnte und sie unglücklich kassiert hat oder, wie jetzt in den Ecuador-Spielen, ich das Gefühl habe, der Mehrwert, den er eigentlich haben sollte, den hat er nicht.
Ja, genau. Also das auf jeden Fall. Ne? Werden wir sehen, ob sich das in den K.O.-Spielen dann noch ändert. Aber bis hierhin auf jeden Fall Neuer kein Faktor fürs deutsche Spiel.
Aber ich möchte noch eine Sache anfügen, auf das ganze Spiel betrachtet und auch die ganze Leistung vielleicht etwas ins Verhältnis setzend, dass, und das hatte ich ja schon thematisiert bei den ersten beiden Spielen, Thema Klima, Temperatur, dieses Mal waren es 31 Grad für die Deutschen im Stadion und ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, ich fand Manuel Neuer sah schlecht zurecht aus, also ich fand, er sah aus, als hätte ihm die, kennst du das, wenn man so von der Hitze so dicke Augen hat, so sah er aus und da denke ich mir, ja, vielleicht, ne, vielleicht ist das bei Kimmich eine Situation gewesen, dass er sagt, boah, ich ich pfeife hier aus dem letzten Loch. Wie sagst du immer so schön? Ich pumpe
wie ein Maikäfer, meinst du wahrscheinlich, ne? Ja, ja.
Ja, gut.
Liebt das, ne?
Ich pumpe wie ein Maikäfer.
Ja, klar, da war natürlich das Wetter mehr Thema als bei den ersten beiden Spielen. Ne? Das auf jeden Fall. Aber Jürgen Klopp sagte das so schön vorm Spiel, da ging es um den Rasen in dem Stadion, der sehr stumpf war, weil der schlecht gewässert war. Und Jürgen Klopp sagte das halt so, wie er es auch, ne, wie man anhand von der Reaktion von Mats Hummels ablesen konnte, wie er es schon in 400 Mannschaftsansprachen gebracht hat, den Spruch, nämlich von wegen, ja Leute, der Platz ist stumpf, aber wisst ihr, was das Schönste ist? Der Gegner muss auch auf dem Platz spielen.
Der Platz ist halt für alle stumpf.
Ja, genau, ne, das ist halt das Ding. Ne? Also das Wetter ist halt für alle so gewesen.
Wobei, da zwei Aspekte. Erstens, der stumpfe Rasen ist immer für die Mannschaft, die technisch hochwertiger unterwegs ist oder mehr auf das ich sag mal, das Technische angewiesen ist, schwieriger als die vielleicht über das Körperliche kommen.
Das ist richtig, aber ich glaube, da bewegen wir uns auf einem ganz üblen Holzweg, wenn wir anfangen zu sagen, aber der Rasen war schlecht, aber
absolut.
Es war noch so warm.
Ja, also nein.
Das führt
ganz
zu nichts.
Ich bin ganz, ganz weit weg davon, das als Begründung zuzulassen. Ich wollte es nur ins Verhältnis setzen.
Ja, absolut. Gründe, die man anführen kann, aber nicht sollte. Das muss man auf jeden Fall.
Darauf können wir uns.
Das muss man beachten. Ja, so ist es dann am Ende bei dem 2:1 geblieben. Lass uns mal so ein bisschen generell über das Spiel der deutschen Mannschaft sprechen. Also was mir sehr aufgefallen ist bei dem Spiel gestern Abend, die Schläfrigkeit teilweise. Dieses Team war nicht wach, über 90 Minuten nicht. Es waren wirklich ganz, ganz viele Aktionen, wo die Ecuadorianer von hinten einen Ball erobert haben von einem deutschen Spieler, der den Ball hat und viel zu lange gebraucht hat, den weiterzuspielen, der den Platz nicht gescannt hat, der dachte, er hätte ohne Ende Zeit, zack, von hinten Ecuadorianer dazwischen Ball erobert. Also eine Schläfrigkeit und eine Nachlässigkeit im Spiel, die ich teilweise wirklich schon exorbitant fand.
Ja, also wenn ich habe ein vernichtendes Urteil, ein vernichtendes Fazit für die deutsche Nationalmannschaft.
Ja.
Soll ich sie jetzt schon, also ich kann sie jetzt mal kurz elaborieren. Also.
Ja, mach mal.
Die deutsche Nationalmannschaft wird in diesem Turnier sehr früh in der K.O.-Phase ausscheiden, denn gegen körperliche Gegner kommt man nicht zurecht, da ist man eingeschüchtert und unterlegen. Gegen schnelle Gegner ist man aktuell zu langsam. Gegen kompakt stehende Gegner ist man ideenlos und gegen pressende Gegner fahrig. Also das heißt, du hast in der Defensive hast du das Problem, wenn der Gegner nicht presst, in der Offensive, wenn der Gegner nicht presst, dann kommst du bis zum Strafraum und weißt nicht weiter. Wenn der Gegner presst, kommst du gar nicht erst zum Strafraum. Hat der Gegner den Ball und ist körperlich, verlieren wir die Zweikämpfe. Hat der Gegner den Ball und ist technisch und schnell, sind wir zu langsam. Das heißt, man hat in jeder möglichen Konstellation eines Gegners nicht die Oberhand. Und das kannst du mit mannschaftlicher Geschlossenheit leider nicht auffangen, was da fehlt.
Das ist richtig, zumindest wenn wir das Ecuador-Spiel als Grundlage nehmen.
Elfenbeinküste, also genau das Gleiche, sorry. Aber das war
nicht
glücklich am Ende noch gewonnen.
Aber nicht über die 90 Minuten, da gab es bessere Phasen in dem Spiel. Ne? Ich gebe dir recht, dass teilweise die Probleme sich da auch wiedergefunden haben. Aber da hat man es im Spiel wenigstens geschafft, dann auch wieder bessere Phasen zu etablieren im Spiel. Da habe ich nicht diese extreme Schläfrigkeit gesehen.
Weil es um nichts mehr ging.
Ja, das ist halt die Frage, ne? Ist das jetzt nur so eine Leistung gewesen, weil es um nichts mehr ging, weil die letzten 10% gefehlt haben, also weil sie nicht mussten? Oder ist es eben eine Standortbestimmung im negativen Sinne für diese Mannschaft, die kann halt nicht mehr leisten als das, was sie da auf den Platz gebracht hat? Das ist die große Frage.
Und diese Frage, also die Antwort auf diese Frage, die hängt von dem ab, den man fragt. Und wenn man Dennis Undorf zum Beispiel nach dem Spiel fragt, woran hat er gelegen, dann sagt er halt, ja, die wollten es mehr als wir. Wir sind nicht eklig genug in den Zweikämpfen. Wir sind nicht eklig genug auf dem Spiel. Die Ecuadorianer haben immer mal wieder nachgehakt, sind auch nach der Aktion noch einen Schritt weiter in den Mann reingegangen. Die waren einfach ekliger. Die wollten es mehr als wir. Und das müssen wir in den nächsten Spielen lernen, damit wir da überhaupt mithalten können. Da bin ich persönlich Dennis Undorfs Meinung.
Ja, auf jeden Fall.
Nach dem Spiel gab es aber auch ein längeres Interview mit Julian Nagelsmann. Und da stand dann JBK und hat ihn ganz unschuldig gefragt. Sag mal, wie sieht's denn aus? Was nehmen wir denn jetzt mit? Welche Lehren ziehen wir denn hier draus? Und Nagelsmann war extrem dünnhäutig.
Ja, hast du es gesehen? Ja, fand ich auch. Ja, ich habe das Interview gesehen und ich fand es auch wirklich sehr unsouverän, wie er das gelöst hat. Ja. Also es musste ihm doch zu 100% klar sein, dass genau diese Fragen kommen. Und es ist ja auch, also das ist ja auch meine Erwartungshaltung an einen Moderator, an einen Reporter, der da unten steht und mit dem Trainer der Mannschaft spricht, genau diese Fragen zu stellen. Weil was willst du denn sonst fragen? Natürlich willst du fragen, woran hattet ihr liegen? Das ist ja nun mal die Frage Nummer eins, die man beantwortet haben möchte, wenn man ein Spiel verloren hat. So, und da so dünnhäutig zu reagieren, das ist abermals ein Moment in der Presse, wo Nagelsmann sich wieder nicht gut verkauft. Also das hat er über die Zeit seines Bundestrainer-Daseins nicht gelernt, dass du in solchen Situationen souverän sein musst.
Und warum er sich dann oder wie er sich da nicht gut verkauft, das fand ich, lag unter anderem daran, dass er erstmal sagt, das werde ich mit euch nicht besprechen, ich spreche erst mit der Mannschaft über die ganzen Themen und dann mit euch, was ich finde ja grundsätzlich erstmal schon die richtige Art und Weise ist, sagt aber, kritisiert aber dann unterschwellig, also jetzt mal, er sagt nicht klar, das und das, das war scheiße, das sind die Lehren, die wir daraus ziehen, sondern er sagt so, ja, natürlich hätten wir einen Schwung aus dem 1-0 mitnehmen müssen, hatten einen unnötigen Ballverlust vor dem Tor, hatten mit Ball keine guten Lösungen gefunden. Aber es gibt vieles zu besprechen und das mache ich nicht mit euch. Aber damit hat er ja im Endeffekt auch zumindest bestätigt, dass er das gesehen hat, was jeder Mensch vorm Fernseher gesehen hat. Die deutsche Mannschaft war null auf der Höhe, es wurde nicht so gespielt, wie man spielen will.
Aber das kannst du halt auch souveräner verkaufen, als das, wie er es da gemacht hat. Ne? Das ist halt schon.
Weiß es doch auch selber.
Natürlich. Also,
das kann er doch kein Pferd
erzählen. Ja, eben. Ne? Also, warum da jetzt so schützend dann vor die Mannschaft werfen? Also, das kann ja auch eine Mannschaft ab nach so einer Leistung, dass der Trainer im Interview sagt: Ja, war scheiße heute. Was soll ich euch erzählen? Fand aber noch den Schlagabtausch lustig zwischen ihm und Kerner. Ne? Dann sagt er: Ja, es gibt viel, also Nagelsmann sagte, gibt viel zu besprechen, mache ich nicht mit euch, sondern mit der Mannschaft. Und Kerner sagte dann, ja, rufst du mich danach an? Und Nagelsmann, nein.
Nein, aber du wirst mich wahrscheinlich anrufen. Ja, dann machen wir das so.
Ja.
Also, was das
fand ich lustig.
Also, warum stellt er sich nicht einfach hin und sagt, ja, die Sachen, die ich euch jetzt sehe, die haben wir alle gesehen. Die hat auch die Mannschaft gesehen und da werden wir dran arbeiten. Das ist das, das, das und das. Das ist klar. Es gibt auch noch ein paar andere Dinge, die werde ich aber lieber intern besprechen. Aber das sind jetzt die Sachen, an denen wir arbeiten werden. Aber stattdessen halt dieses
Ja, also es gibt ja nach diesem sehr ernüchternden Ecuador-Spiel gibt es ja zwei Szenarien für die deutsche Mannschaft. Also das Best-Case-Szenario ist, es lag jetzt wirklich nur am fehlenden, an der fehlenden Spannung, weil es um nichts mehr ging und die Mannschaft deswegen nicht mehr ins Spiel gefunden hat und da eben nicht mehr so viel entgegensetzen konnte, wie es in den anderen beiden Spielen eher gelungen ist. Und wir sehen dann im 16. Finale wieder eine andere deutsche Mannschaft. Das wäre Best-Case. Worst-Case, ne, das ist einfach diese Fahrigkeit der deutschen Mannschaft, die auch im Laufe dieses WM-Turniers nicht mehr ausgetrieben wird. Ne? Also dieses an einem guten Tag, wo alles perfekt läuft, da können wir mit dem Besten mithalten. Aber wenn nicht alles perfekt läuft, dann machen uns schon mittelmäßige Gegner richtig Probleme. Mhm. Ne, das ist halt, also dieses nicht gefestigt sein in seiner Leistung, ne, dieses gegen Widerstände nicht gut ankommen, ne, es kommt immer so auf die Tagesform an und wenn die nicht passt, dann passt es bei uns auch komplett nicht und dann machen eben schon mittelmäßige Gegner auch richtig Probleme. Das wäre das Worst-Case-Szenario. Was sagst du? Also wie ist dein Gefühl jetzt für die K.O.-Phase? Sehen wir da ein besseres Bild oder werden wir das weiter so, ne, dieses fahrige Bild sehen und dann wahrscheinlich auch ein baldiges Aus?
Komme ich sofort drauf, aber ich bin manchmal so ein bisschen Monk, wenn die Klammer nicht zu ist. Und ich hatte die Klammer am Anfang aufgemacht mit, wenn man Under fragt so und wenn man Nagelsmann fragt so. Der hatte mich ganz klar gesagt, nee, der Gegner wollte es nicht mehr und sagt dann aber, Ecuador ist mir Risiko gegangen. Fand ich auch schlecht kommuniziert. Musste aber diese Klammer jetzt noch schließen, weil sonst hätte ich heute Nacht nicht schlafen können.
Ja, verstehe ich.
Mit Blick auf das, was aktuell, oder wie soll ich das sagen, diejenigen, die eigentlich dafür sorgen sollten, dass die deutsche Nationalmannschaft glänzt, die ihr Potenzial dafür nutzen, dass Weltklasse-Leistungen möglich sind. Wirtz, Musiala, Havertz, Kimmich, die sind alle nicht auf dem richtigen Niveau. Sané, ja,
sehe ich auch so.
Hat sich tatsächlich jedes der drei Spiele verbessert. Gerade defensiv muss ich sagen, Kimmich hatte ihm nach dem ersten Spiel schon gelobt. Mhm. Da habe ich mir gedacht, ja gut. Aber wenn ich mir jetzt mal so überlege, Sané muss ja defensiv unfassbar stark arbeiten, weil Kimmich ja im Spielaufbau immer ins Zentrum rückt. Das heißt, Sané muss, da möchte ich mal eine Lanze brechen für den Mann. Der muss auf der rechten Seite entweder alleine offensiv spielen oder vor Kimmich noch verteidigen und sehr schnell zurückrennen, um seine Lücke zu schließen. Das heißt, eigentlich wird Sané verschwendet, damit Kimmich, wenn im Ballbesitz, seinen Spielaufbau machen kann.
Ja, klar, also, weil gegen den Ball wird die Viererkette ja zur Fünferkette. Das war ja etwas, was gegen Ecuador wir auch das ganze Spiel über gesehen haben. Teilweise auch schon in den ersten beiden Spielen, aber gegen Ecuador nochmal deutlich verstärkt, ne, dass gegen den Ball eben von der Vierer auf die Fünferkette umgestellt wurde. Und der Fünfte, der dazukommt, ist eben Sané, der sich dann nach hinten fallen lässt. Ne? Der muss natürlich richtig Meter machen, das stimmt schon, ja.
Ja, und ich, also Musiala, der funktioniert ja überhaupt nicht.
Ja, das ist das Paradebeispiel für das, was ich angesprochen habe. Die Schläfrigkeit, die Ballverluste, das ist Musiala mehrfach passiert in dem Spiel. Und es ist ein guter Punkt, was du sagtest, von wegen so die nominellen Topspieler der Mannschaft sind noch nicht im Turnier angekommen. Ja. Das ist bei den anderen Top-Nationen anders. Guck mal, die Torschützenliste, ne? Da sind die ganzen großen Stars, sind alle oben, die haben alle schon abgeliefert. Also die ganzen anderen Top-Nationen, da gehen die Top-Spieler voran. So, da hast du eine Sicherheit, auf die kannst du dich verlassen. Und das hast du in der deutschen Mannschaft nicht. Und das ist, glaube ich, das könnte der Sargnagel auf dieser Turnierleistung leider werden.
Ja. Beziehungsweise du hast halt bei den anderen Nationen immer die großen Stars, von denen man es erwartet. Und bei den Deutschen hast du ja die Situation, dass du sagst, wir sind als Team diejenigen, die das regeln.
Du hast ja trotzdem große Stars.
Und du hast am Ende oben UNDAF stehen.
Ja, gut, der hat dann noch abgeliefert, so, aber
ja, eigentlich. Aber in den 40 Minuten, den er gespielt hat.
Genau, eigentlich müssten doch Musiala, Wirtz, Havertz, Kimmich, das sind doch unsere Weltklasse-Spieler, die eigentlich vorangehen müssten. Und das haben sie wenig bis gar nicht bisher gemacht. Ne? Ja,
also
Havertz ein bisschen.
Ja, aber der ist Wirtz auch nur auf Platz 28 in der,
so,
in der.
Also Wirtz auch ehrlich gesagt wenig bis gar nicht. Musiala gar nicht, wenn man ehrlich ist. Kimmich höchstens solide. Ja. So, die gehen nicht voran mit ihren Leistungen. Und das wird, glaube ich, zum ganz, ganz großen Problem werden, wenn dann auch die größeren Gegner kommen.
Florian Wirtz hat mir ein bisschen Hoffnung gemacht gegen Ecuador, weil ich fand, von denjenigen, die abgestunken haben, hat er noch ein bisschen weniger abgestunken. Gerade in der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, ein bisschen körperlicher, ein bisschen freier, mal hier und da. Ja, so ein bisschen was sich getraut, auch wenn es nicht alles von Erfolg gekrönt war. Aber Musiala, der fällt mir am meisten dann auf, wenn er gefoult wird. Also, ja, und Havertz, ja. Havertz muss ich sagen, ich bin und bleibe Verfechter davon, dass es goldrichtig ist, Havertz da vorne spielen zu lassen, weil er dafür sorgt, dass die Räume sich öffnen, weil er eine wahnsinnige Fußballintelligenz hat. Es mangelt ihm aktuell einfach an Spielern um ihm herum, die seine Qualität nutzen.
Ja.
Und ja, UNDAF wäre perfekt.
Das wären ja nominell Wirtz und Musiala, die ihn in Szene setzen könnten, aber da passt es nicht. Also da wird zu wenig auch zugeliefert. Ne? Also Havertz ist natürlich irgendwo auch dann in der Position darauf angewiesen, dass die Bälle zu ihm kommen. Ne? Und das könnten Wirtz und Musiala ja eigentlich. Aber sie haben beide irgendwie, Wirtz hat die Form irgendwie ein bisschen verloren. Musiala konnte sie über die ganze Rückrunde eigentlich nie richtig aufbauen. Hat sich mal wieder rausgestellt, dass es nicht leistungsfördernd war, dass vor einem Jahr das halbe Bein abgefallen ist bei ihm. Es ist ja leider so, ne? Er ist nicht mehr der Alte geworden, über ein Jahr. Ne? Also da sieht man nochmal, wie schwer diese Verletzung war. Ne?
Die Frage ist doch jetzt am Ende für das nächste Spiel, was hat Nagelsmann für Möglichkeiten im 16. Finale, um das Ganze umzudrehen?
Ja, wird der Gegner, ne? Müssen wir auch noch sagen. Also in der ganzen Konstellation der möglichen Gruppendritten ist es wohl Stand jetzt so, dass es zu 99% Paraguay sein wird. Also wir werden aller Voraussicht nach am Montagabend in Boston das 16. Finale Deutschland gegen Paraguay sehen.
Ich schmeiß dir jetzt mal was an den Kopf.
Ja.
Sag mal, wie du damit dich fühlst. Nächstes Spiel, Musiala ersetzen durch Uedraogo. Der ist technisch gut. Der kann den Ball auf jeden Fall auch mal festmachen. Der ist ein bisschen zu ähnlich zu Havertz vielleicht. Aber wir brauchen da ja im Zentrum irgendeinen, der das vielleicht körperlich löst, der Räume schafft durch einerseits Bewegung, aber durch Körperlichkeit.
Ja, ja.
Amiri?
Amiri wäre vielleicht einer, ne? Der könnte natürlich mit seiner technischen Finesse da noch was lösen, vielleicht auch ein bisschen unbekümmerter als ein Musiala, bei dem man auch weiterhin merkt, dass die Erwartungshaltung ihn vielleicht auch ein bisschen hemmt noch, ja. Ne? So zusätzlich zu der Form, die er vor einem Jahr mit der schweren Verletzung völlig verloren hat. Vielleicht braucht es das.
Oder halt wirklich Undav.
Ne? Ja,
oder aber halt wirklich neben Havertz, nicht statt. Das ist der große Fehler.
Ja, das würde ich auch so sehen. Also das wäre eine Variante. Vorne Havertz lassen, Undav dahinter. Lass Musiala von der Bank kommen. Irgendwas müssen wir ändern, sonst geht das in diesem Trott einfach ins K.O.-Phasen aus. Ja. Egal, ob jetzt im 16. oder im 8. Finale. Und ganz wichtiger Punkt, Brown muss zurückkehren. Den müssen sie irgendwie wieder fit kriegen. Also Raum hat auch eine grottenschlechte Leistung gebracht gegen Ecuador. Bitte lass Nene Brown wieder fit sein bis zum nächsten Spiel. Der gibt dem Spiel viel mehr im Kombinationsspiel. Der kann mehr mit in die Mitte ziehen. Der ist viel wichtiger. Also wenn das wieder erfüllt ist, ein Under von Anfang an dann doch bringen in der Phase, Musiala von der Bank kommen lassen. Es kann vielleicht nochmal einen neuen Schwung reinbringen.
Ja. Ja, und nach Paraguay wartet wahrscheinlich Frankreich, ne?
Könnte sein, ja.
Und
aber gut, es bringt ja nichts, jetzt über das übernächste Spiel dann nachzudenken. Das hatte Klopp auch nochmal in einem Interview gesagt. Ne? Der hat das so herrlich auf den Punkt gebracht. Er hat in seiner ganzen Trainerkarriere noch nie über das übernächste Spiel nachgedacht. Weil es ist einfach in der Vorbereitung eines Spiels, in der Mannschaftsansprache, also du überlädst die Spieler ja sowieso schon mit Informationen zum nächsten Gegner. Da kannst du nicht noch hingehen und sagen, ah, übrigens, im übernächsten Spiel spielen wir wahrscheinlich gegen Frankreich. Das macht einfach keinen Sinn. Von daher ist es immer das nächste Spiel und dann guckst du weiter. Also das würde ich auch 1:1 so übernehmen. Aber wir brauchen eine Änderung, wir brauchen frischen Wind und wir brauchen vor allen Dingen Erfolgserlebnis gegen Paraguay. Also wir müssen jetzt aus dieser Ecuador-Depression rauskommen.
Curaçao war kein Gradmesser. Die Elfenbeinküste.
Ah, deswegen kriegst du das Trikot heute.
Nein, das ist, weil sie ausgeschieden sind. Und,
ach so.
Ja, das ist so. Der,
jetzt verewigt in deinem Trikotschrank.
Absolut.
Die tapferen Curaçao-Spieler.
Ja. Weißt du, was verewigt ist in meinem Gedächtnisschrank, weil man kann es ja, glaube ich, nicht mehr drauf zugreifen, ist Margot Huber. Es wird gefickt. Ja. Wurde jetzt gekauft von Icke Hüftgold in eine andere
beziehungsweise verkauft als Deepfake. Er hat ja gesagt, Margot Huber war von Anfang an von ihm. Ne? Das waren so KI-Songs, die er erstellt hat, die ihm selber zu peinlich waren, sie zu singen. Und hat die jetzt quasi dann für sich dann eingenommen, weil es so erfolgreich war. Also
Margot Huber,
Icke Hüftgold, Deepfake, wir leben wirklich in einer Simulation.
Aber das würde ja bedeuten, dass Icke Hüftgold unter einem unserer Reels kommentiert hat.
Ja, das ist korrekt. Wow.
Da geht sogar Findus erstmal. Der geht weg. Ja. Hat er jetzt genug davon? Ich habe auch genug davon, weil
absolut.
Der Song ist jetzt verändert worden. Und das schmeckt mir null. Kein Bock
kann's
mehr drauf.
Vergessen. Ja, ist so. Ich bin raus. Ja. Ich bin raus aus dem Game.
Weißt du übrigens, letzter Punkt, weil ich glaube, du wirkst schon so auf dem Sprung. Deswegen kurz der letzte Punkt für diese Folge. Ich lese gerade. Stalle Solbakken macht den umgekehrten Nagelsmann, der lässt gegen Frankreich 9 Leute raus. Also er wechselt 9-mal, geht komplett mit der B11 ins letzte Spiel gegen Frankreich.
Ja, war das heftig. Das ist heftig. Werden wir sehen, zu was das führt.
Ja, ist egal in der Gruppe. Es ist also klar, Gruppensieg gegen Frankreich, willst du es haben oder nicht?
Ja, aber jetzt so ein Kantersieg da kassieren, weiß ich nicht, ob das so gut für die Stimmung ist bei den Norwegern. Ja,
wenn sie sich darauf einstellen. Und die Türkei hat gewonnen. 3:2 gegen die USA im letzten Spiel. Ich würde mal sagen, Teilehre gerettet. Das ist ja auch sehr wichtig für viele. Also da ist
ein bisschen gerettet. Genau. Also genau, es geht weiter Montagabend gegen Paraguay. Aller Voraussicht nach 16. Finale. Das bedeutet für uns Dienstag gibt es die nächste Folge, ja, einen Tag danach.
Das heißt, wir können uns jetzt aber bis Dienstag hinsetzen, den Turnierbaum ja bis zum Ende durchgucken und uns einen Plan ausdenken, wann wir wie, wo, was machen.
Das können wir zumindest dann ab Montagmorgen machen, wenn wir wissen, wie alle Gruppendritten dann verteilt sind.
Exaktamente.
In den Turnierbaum. So sieht's aus. Also, in diesem Sinne, liebe Grüße, Powerchau, fulminante Grüße vor allen Dingen. und wir sehen und hören uns dann am Dienstag zum 16. Finale der deutschen Mannschaft.
Bis dahin. Powerchau.